Hör mal, wer da forscht, der Podcast der TH Köln mit den Hosts Philipp Hambach und Benedikt Bremert. In dieser Folge zu Gast Professor für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft Gunnar Heidenreich.
Und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Hör mal, wer da forscht. Mein Name ist Philipp Hambach und bei mir sitzt wieder mein Kollege Benedikt Bremert.
Das bin ich.
Und heute zu Gast Professor Dr. Gunnar Heidenreich vom Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft.
Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind.
Da freuen wir uns auch. Herr Heidenreich, inwiefern würden Sie sich selbst als Kunstdetektiv bezeichnen?
Da ist sicherlich was dran, denn die Untersuchung von Kunst und Kulturgut gehört natürlich zu unseren Aufgaben, die wir uns hier annehmen. Wir erforschen die Materialität, die Werkprozesse von Kunstwerken und das tun wir, um diese Werke besser zu verstehen. Aber wir tun es manchmal auch, um zum Beispiel Datierungsfragen zu klären, ob ein Werk tatsächlich in der Zeit entstanden ist, das Werk vorgibt oder ob es vielleicht eine spätere Kopie oder vielleicht eine Imitation oder gar eine Fälschung ist. Und insofern kommen entsprechende Werke auch immer öfter zu uns, die wir hier auf diese Fragestellung hin untersuchen. Und tatsächlich hat das Vorgehen, welches wir da anwenden, auch ja, Ähnlichkeiten mit dem, wie Kriminalisten vorgehen. Wir sammeln erst einmal Indizien und tragen die dann zusammen und bewerten die.
Was für Indizien suchen Sie zum Beispiel jetzt bei der Bestimmung vom Alter eines Kunstwerks? Wie bestimmt man das Alter eines Kunstwerks?
Wir schauen uns das Werk erstmal genau an, in der Regel mit Zuhilfenahme eines Mikroskopes, ob es Spuren gibt, die darauf hindeuten, dass der Alterungsprozess eines Werkes vielleicht nicht natürlich verlaufen ist. Ob es dort Hinweise gibt, dass zum Beispiel ein Krakelee, also so Rissbildungen in Kunstwerken, künstlich erzeugt wurden oder Alterungsspuren auf der Oberfläche künstlich aufgetragen wurden, also eine künstliche Patina. Darüber hinaus nutzen wir verschiedene analytische Verfahren, um die Materialien, die zur Herstellung dieses Werkes verwendet wurden, genauer zu charakterisieren, zum Beispiel die Pigmente in einem Gemälde. Und da schauen wir, ob diese Pigmente überhaupt in der Zeit verfügbar waren, in der das Gemälde entstanden sein soll. Ja, also wenn wir da anachronistische Pigmente identifizieren, dann ist es für uns natürlich ein starker Hinweis darauf, dass es sich nicht um ein Original handeln kann.
Ich stelle mir das jetzt schwierig vor, die Pigmente zu untersuchen, die auf einer Leinwand zum Beispiel aufgetragen sind, ohne das Gemälde irgendwie zu verletzen oder da was abzukratzen. Wie machen Sie das?
Ja, da nutzen wir verschiedene Verfahren. Das erste und von uns häufig eingesetzte Verfahren ist die sogenannte Röntgenfluoreszenzanalyse, die es uns erlaubt, die anorganischen Pigmente zu charakterisieren, indem diese Röntgenfluoreszenzanalyse uns hilft, die Elemente in der Bildschicht genauer zu bestimmen. Und wenn wir dort zum Beispiel in einer roten Farbschicht Cadmium finden, dann ist es für uns ein starker Hinweis darauf, dass es sich in dem Fall um ein Cadmiumrot handelt. Und wenn das Gemälde aber schon im 16. Jahrhundert entstanden sein soll, dann passt es nicht zusammen, weil dieses Pigment in dieser Zeit noch gar nicht verfügbar war. Dann müssen wir natürlich noch mal genauer schauen, kann es sich vielleicht um eine Retusche, eine spätere Zutat handeln oder ist es tatsächlich die originale Substanz? Und wir setzen in der Regel auch immer noch weitere Verfahren ein, um diesen Befund auch zu verifizieren mit einem anderen Verfahren, um tatsächlich sicherzugehen, dass wir nicht irgendwie eine Fehlinterpretation gehen.
Sind Sie da spezialisiert auf Gemälde oder untersuchen Sie zum Beispiel auch Statuen oder andere Kunstwerke?
Also unser Schwerpunkt liegt in der Gemäldeuntersuchung und die ist schon komplex genug, weil sie einige Jahrhunderte umfasst und darüber hinaus kommen aber auch immer wieder auch andere Objekte zu uns, die wir hier auch mit berücksichtigen.
Ist es durch die von Ihnen angesprochenen Techniken möglich, hinter das Bild zu blicken? Also ein Künstler beginnt ja normalerweise seine Arbeit durch eine Zeichnung und dann quasi baut er das Bild darauf auf. Sind da auch schon Besonderheiten zu erkennen, ob es eine Fälschung sein kann oder ob sich vielleicht der Künstler umentschieden hat bei bestimmten Techniken?
Die sogenannten bildgebenden Verfahren sind für uns auch ein ganz wichtiges Instrument, um das Verständnis für diese Werke zu erweitern. Und da nutzen wir auch unterschiedliche Verfahren. Das fängt an zum Beispiel mit der Röntgenuntersuchung, die als Durchstrahlverfahren, als Grobstrukturanalyse uns einen Blick auch in tiefer liegende Bildschichten ermöglicht und wo wir dann Erkenntnisse generieren können zum Bildaufbau oder auch Veränderungen. Und wir haben ja im Nebenraum zum Beispiel gerade auch ein Bild zu liegen. Das ist ein Werk, welches vorgibt von Elitsitsky, also einem russischen Konstruktivisten, gemalt worden zu sein. Und durch die Röntgenaufnahme können wir aber erkennen, dass darunter eine Berglandschaft dargestellt ist, die nun mit dem Oeuvre von Lisitsky gar nicht in Einklang zu bringen ist.
Aber hypothetisch könnte es ja irgendwie doch sein, dass vielleicht auch dieser Künstler sich von einem anderen Freund eine Berglandschaft hat geben lassen und gesagt hat, ach, die Leinwand, die mache ich nochmal neu.
Genau. Ja, das müssen wir mal berücksichtigen, dass natürlich Künstler nicht nach einem standardisierten Verfahren gearbeitet haben. Und wenn sie dann in einem Gemälde mal ein Pigment verwendet haben, welches in all den anderen nicht vorkommt, dann können das allein nicht das Kriterium zu sein, zu sagen, das ist eine Fälschung. Aber wenn dieses Pigment dann auch aus einer Zeit stammt oder in der Zeit noch gar nicht produziert wurde und wir dieses Pigment mit zwei verschiedenen analytischen Verfahren charakterisieren können, dann sind wir natürlich auf dem Wege zu sagen, hier sprechen alle Indizien dafür, dass es sich eben nicht um ein Werk dieses Künstlers handelt.
Gibt es da noch weitere Indizien, die man sammeln muss, außerhalb des Werks an sich?
Ja, also für uns spielt es natürlich auch eine große Rolle, nicht nur das Werk an sich, welches uns vorgelegt wird, zu berücksichtigen, sondern eben auch das Oeuvre des Künstlers mit einzubeziehen. Welche Spannrahmen, welche Keilrahmen hat denn der Künstler in diesem angeblichen Zeitraum denn tatsächlich verwendet? Entspricht das denn diesem üblichen Vorgehen? Es gibt immer auch Fälle, wo wir nicht zu einem eindeutigen Schluss kommen, trotz aller verschiedenen Verfahren, aber es sind zum relativ wenige. Und es ist natürlich immer eine Frage, auch wie viel Untersuchungsaufwand betreiben wir? Ist der Kunde oder der Auftraggeber auch bereit, da mehr zu investieren, dass wir gegebenenfalls auch mit anderen Partnern zusammen tiefer untersuchen?
Da steckt ja dann wahrscheinlich hinter diesen Kunstwerken auch immer eine ziemlich große Summe oder oft eine ziemlich große Summe Geld. Was würde passieren, wenn Sie sich irren? Fällt das irgendwie negativ auf Sie zurück?
Das würde sehr negativ auf uns zurückfallen und deshalb müssen wir da auch hohe Maßstäbe anlegen, dass uns das nicht passiert. Ja, und deshalb auch immer wieder uns kritisch selbst hinterfragen in unseren Formulierungen, die wir am Ende da in den Bericht einfließen lassen. Wie sicher sind wir in unserer Beurteilung?
Mit Sicherheit natürlich nicht bei Ihnen, aber grundsätzlich rutscht doch bestimmt auch mal so eine Fälschung oder ein Imitat durch eine Echtheitsprüfung durch. Denken Sie, es gibt einen Anteil in Museen an Fälschungen oder Imitaten? Und wie würden Sie das einschätzen, wie groß der eventuell ist?
Darüber kann ich, das kann ich nicht abschätzen. Wir müssen dabei, glaube ich, auch berücksichtigen, dass nicht alle Werke, die in vergangenen Jahrhunderten produziert wurden, mit fälschender Absicht auf den Markt gebracht wurde, sondern das Kopieren von Werken gehörte über viele Jahrhunderte auch zur täglichen Praxis von Künstlern an Kunsthochschulen zur Ausbildung oder auch beauftragt von Auftraggebern, zum Beispiel zu ermöglichen, dass italienische Kunst auch in Nordeuropa gesehen werden konnte, haben entsprechend vermögende Auftraggeber, Künstler nach Italien geschickt, um dort bedeutende Werke zu kopieren. Und wenn wir heute diese Werke betrachten, müssen wir natürlich vorsichtig sein, das alles irgendwie oder jeweils eine fälschende Absicht zu unterstellen, sondern da sind auch natürlich viele Werke dabei, die einfach in kopierender Absicht entstanden sind. Ja. Und davon gibt es natürlich viele. auch in den musealen Beständen. Und da geht es bei uns darum, das Verständnis zu erweitern. Wie stehen die denn ineinander zum Verhältnis? Und wir wissen auch, dass es Künstlerwerkstätten gab, die bestimmte Motive, die sich gut verkaufen ließen, in mehrfacher Ausführung produzierten und dabei auch Mitarbeiter beschäftigten, die den Meister dabei unterstützten, solche Varianten oder Werkstattkopien zu produzieren. Und da sehen Sie, das Ganze wird dann doch recht komplex, wie Original, vermeintliches Original im Verhältnis steht zu einer Wiederholung oder einer Kopie oder einer Imitation oder einem Werk, was mit tatsächlich fälschender Absicht auf den Markt kam.
Perfekt. Da cutten wir auf das nächste Thema. Herr Hinreich, in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn haben Sie sich besonders mit Lukas Cranach viel auseinandergesetzt. Können Sie für die Hörerschaft kurz erklären, wer war das?
Lukas Cranach war ein Maler des 16. Jahrhunderts, der für uns deshalb so faszinierend ist, weil er zusammen mit Martin Luther die Reformation geprägt hat. Das neue Gedankengut, welches sich im frühen 16. Jahrhundert über Europa in rasender Geschwindigkeit verbreitete, wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn Cranach nicht derjenige gewesen wäre, der das auch visualisiert hätte, der das bildlich umgesetzt hätte. Und er entwickelt viele neue Bildideen, die dieses neue Gedankengut zum Ausdruck bringen, in Verbindung auch mit humanistischem Gedankengut. Und er war einfach ein genialer Maler neben Albrecht Dürer und Matthias Grünewald und gehört damit zu den bedeutendsten Malern der deutschen Renaissance.
Sie haben gerade schon erwähnt, dass er persönlich bekannt war mit Martin Luther, befreundet, davon geht man aus. Wie war die Beziehung zu Luther? War er sein persönlicher Künstler oder war er einfach ein, fast ein Kollege irgendwie?
Also er war ganz gewiss nicht sein persönlicher Künstler, sondern er war Hofmaler bei drei sächsischen Kurfürsten und war dort also angestellt, sämtliche repräsentativen Aufgaben, bilderischen Aufgaben des Hofes zu übernehmen. Dazu gehört nicht nur das Produzieren von Porträts und Altargemälden, sondern auch die Ausstattung von Turnieren, von Festen und Hochzeiten oder Schlössern im Besitz der Kurfürsten. Und darüber hinaus war er natürlich auch in städtischen Funktionen, unter anderem als Ratsherr und Bürgermeister tätig. Und er war eben in dieser Kleinstadt Wittenberg natürlich mit diesen Entwicklungen der Reformation konfrontiert. Er war mit Martin Luther befreundet. Es gab immer wieder einen engen Austausch zwischen den beiden. Und in Cranachs Werkstatt wurde unter anderem Luthers Übersetzung der Bibel in die deutsche Sprache gedruckt als sogenanntes September-Testament. Also Cranach hat tatsächlich diese Ideen in seiner Werkstatt auch umgesetzt auf Papier, in Holzschnitten oder in Gemälden.
Protestantentum, Katholiken. Lukas Cranach hat ja seine Position relativ klar gemacht damit, dass er halt zum Beispiel auch das Abbild von Luther, das berühmte, erstellt hat. Er hat aber auch für katholische Auftraggeber gearbeitet. Hat er sich da irgendwie nicht in Gefahr gebracht?
Ja, also es ist eine spannende Frage und ein spannendes Forschungsfeld, wie es Cranach gelang in diese Situation, wo er auf der einen Seite mit Luther befreundet war und für den sächsischen Kurfürsten arbeitete, der diese Entwicklungen auch unterstützte, befürwortete, gleichermaßen noch Auftraggeber zu bedienen, die dem traditionellen Gedankengut im katholischen Glauben verhaftet blieben und da auch Werke zu produzieren, die zum Beispiel den Papst zeigten, wie er dann klassisch agierte oder als Heiliger oder zum Beispiel Albrecht von Brandenburg als Heiligen Hieronymus darstellt und auf der anderen Seite den Papst im Höllenfeuer schmoren lässt in Holzschnitten, die er produziert. Also das muss irgendwie eine Zeit gewesen sein, wo es also schon eine Herausforderung war, zwischen diesen mächtigen Positionen so zu navigieren, dass er nicht selber Opfer dessen geworden ist.
Woher wissen wir denn, dass alle diese Werke dann auch wirklich von Cranach sind?
Ja, der Frage haben wir uns in den zurückliegenden Jahren angenommen und haben eine Vielzahl da untersucht, mittlerweile über 1300 Werke, die sich in Museen, Kirchen und Privatbesitz befinden und dabei die Verfahren angewendet, die ich vorhin angedeutet habe, unter anderem eben die Röntgenuntersuchung, die Infrarotreflektographie, damit tiefer in die Bilder geschaut und damit ein erweitertes Verständnis gewonnen dahingehend, ob es sich um Werke tatsächlich handelt, die aus der Zeit stammen, die aus der Werkstatt stammen oder die in nachfolgenden Jahrhunderten kopierend produziert wurden.
Eine große Besonderheit an der Werkstatt von Lukas Cranach war auch die Geschwindigkeit, mit der produziert wurde. Wie kam das zustande?
Er war ein außerordentlich guter Manager seiner Werkstatt, ein hervorragender Maler und er verstand es, den Werkstattablauf effizienter zu gestalten durch verschiedene Vorgehensweisen. Eine ist, dass er zum Beispiel die Formate für seine Gemälde nicht mehr wie Albrecht Dürer individuell bestimmte, das Verhältnis von Höhe zu Breite, sondern frühzeitig rationalisierte und sagte, ich mache sowas, wie wir heute kennen, DIN A4, DIN A3, DIN A2, die Maße gebe ich an den Schreiner und der produziert mir schon mal 100 Tafeln im Vorhinein, die lasse ich durch einen Mitarbeiter grundieren und in dem Moment, wo ein Auftrag reinkommt, habe ich schon die entsprechend passende Tafel, kann beginnen zu malen. Er ging sogar einen Schritt weiter, dass er dann bestimmte Motive in unterschiedlichen Größen mit großer Wahrscheinlichkeit schon in Serie vorproduzierte, dass er schon direkt ausliefern konnte, sozusagen, wenn die Bestellung reinkam. Und es gelang ihm auch, seine Werkprozesse hinsichtlich der Übertragung von Bildideen auf andere Tafeln ökonomisieren, zu verbessern, indem er Übertragungsverfahren wie das Durchgriffeln von Motiven einbezog und die Maler bestimmte Aufgaben übernahmen, die sie sehr gut realisieren konnten, mit dafür auch speziell entwickelten Maltechniken, die das erlaubten, so dass am Ende ein Produkt entstand, welches relativ gleichförmig in der Qualität erschien und mit dem Cranach-Signé bezeichnet wurde, welches gewissermaßen ein Gütesiegel darstellte und gar nicht mehr das individuelle Künstlerzeichen war oder die Künstlerin-Signatur, sondern eher ein Qualitätsstempel, so wie wir das heute vielleicht auch mit gewissen Produktmarken assoziieren.
Kann man sagen, dass er der Erfinder dieser Formalisierung war oder ist zu der Zeit vielleicht an mehreren Orten so eine ähnliche Formalisierung gewachsen?
Also wir beobachten zur gleichen Zeit in Antwerpen eine entsprechende Standardisierung von Formaten und Cranach reiste auch dorthin und ist nicht auszuschließen, dass er dort sich inspirieren ließ in der Entwicklung seiner Werkstatt. Für den deutschen Sprachraum, also Mitteldeutschland, war er damit aber natürlich besonders innovativ.
Vor dem Hintergrund der Zeit, in der Lukas Cranach gelebt hat, welche Bedeutung hatte seine Kunst, wenn man Aspekte mit einbezieht, wie die Alphabetisierung der Bevölkerung oder die Reformation und seine Beziehung zu Luther?
Ja, wir müssen uns natürlich vergegenwärtigen, dass in dieser Zeit die Kompetenzen im Lesen sehr eingeschränkt waren und dass die Vermittlung von Botschaften über das Bild eine große Bedeutung hatte. Also nicht nur immer die emotionale, sondern oder die künstlerische, sondern auch über die inhaltliche Ebene. Und sowohl in Gemälden als auch in Holzschnitten über Flugblätter, die dann in größerer Stückzahl produzieren, auch einfache Menschen erreichen konnten, die ansonsten vielleicht nicht den Zugang hatten. Es dienten natürlich diese Werke auch zur Vermittlung des Glaubens und sie hatten damit auch eine aufgeladene Bedeutung in dieser Zeit. Und umso mehr verdeutlicht es vielleicht im Vergleich auch mit heutigen medialen Formen wie Instagram oder das Internet, wie sehr auch Botschaften über Bild und Wort in Kombination in die Gesellschaft hineingetragen werden können. Ja, und das war in seiner Zeit innovativ über diese neuen Medien in großer Stückzahl in die Gesellschaft zu agieren. Ja. Darüber hinaus produzierte er eben zahlreiche Gemälde, also Bildnisse zum Beispiel von Martin Luther spielten natürlich genauso eine Rolle wie Bildnisse heute auf Wahlplakaten oder im Netz eine Rolle spielen, ja, zur Vermittlung von Personen, wofür sie stehen, was sie an Inhalten transportieren. Und damals gab es, wie ich es vorhin sagte, keine Fotografie, die das ermöglichte, sondern es musste sich jemand hinsetzen und diese Bildnisse malen oder als Holzschnitt produzieren oder als Kupferstich und in größerer Auflage drucken, um das zu verbreiten.
Und wenn man sich dann nochmal vergegenwärtigt, mit welchem Geschick er die Werkstatt geleitet hat und wie viel er produzieren konnte, muss man sich nur vorstellen, wie viel Einfluss er haben konnte durch ein Bildnis, was dann verhundertfacht wurde und in die Bevölkerung getragen wurde. All diese Werke sammeln sie ja auch im Kranach Digital Archive. Wie genau muss ich mir das Projekt vorstellen?
Ja, Ausgangspunkt war für uns das Werkverzeichnis von Friedländer und Rosenberg, die in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts anhand von Schwarz-Weiß-Fotografien den Werkbestand zusammengetragen haben. Dann wurde das nochmal in den 70er Jahren etwas aktualisiert, aber im Laufe der Zeit sind immer mehr Werke entdeckt worden und erforscht wurden, beschrieben wurden, die sich weltweit verstreut in Museen und Kirchen und Privatsammlungen befinden und aber für den Forscher schon nicht mehr zu überblicken waren. Und als ich in den 1990er Jahren begonnen habe, mich mit Kranach zu beschäftigen, bin ich nach Wien gefahren, habe dort Werke mir angeschaut, kleine Dias produziert, davon bin dann nach London gefahren und habe das verglichen und es war total mühsam. Und da kam die Idee auf, vielleicht doch die Möglichkeiten des Netzes, was damals noch relativ neu war, zu nutzen, um diese Informationen mal zusammenzuführen an einem Ort und der Forschung und der breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und so haben wir damit begonnen, diese ganzen Ergebnisse aus kunsthistorischer Forschung, allein auch aus einer Vielzahl von Publikationen, es gibt heute über 4000 Publikationen zu Lukas Kranach, zusammenzutragen, mit diesen Werkinformationen, mit hochauflösenden Abbildungen, mit Ergebnissen kunsttechnologischer Untersuchungen zusammenzuführen und an einem Ort zugänglich zu machen. Und das konnten wir nicht alleine, sondern wir haben da auch die Partnerinstitutionen und großen Museen angesprochen und die von dieser Idee begeistert waren und uns sehr unterstützt haben, dieses Material auch mit aufbereitet haben, mit digitalisiert haben. Ich muss sich vorstellen, als wir damit begonnen haben, lebten wir noch mehr in einer analogen Welt. Vieles musste erst einmal in die digitale überführt werden. Und so konnten wir in den zurückliegenden Jahren dieses Archiv immer weiterentwickeln. Eingeflossen sind auch Archive von anderen Kranach-Forschern, die sich noch in ihrem Privatbesitz befinden. Und ja, so repräsentieren wir da heute über 2.500 Gemälde, über 1.000 Archivalien, also Briefe von Kranach, Abrechnungen von Kranach, eine umfangreiche Literaturdatenbank.
Um dahin zu kommen, wo Sie jetzt sind, haben Sie ja Gemälderestaurierung studiert. Wie sind Sie zu dem Studienfach gekommen?
Ich bin aufgewachsen in der ehemaligen DDR und dort gab es in der Abiturphase immer wieder eine Abfrage des Studienwunsches. Und durch meine Eltern war ich eigentlich geneigt, ein medizinisches Studium aufzunehmen, bis ich dann das Feedback bekam, ja, gibt es denn vielleicht noch eine Alternative, wenn das nicht klappt, wenn vielleicht mein Notendurchschnitt nicht 1,0 ist, um dieses Studium aufnehmen zu können. Und so habe ich mich dann getraut, auch diesen Gedanken etwas verfolgen, was Kunst und Wissenschaft, Naturwissenschaft vereint und diese Idee, Restaurierung aufzuschreiben und für mich in den Vordergrund zu rücken, und bin dann auch zur Eignungsprüfung gefahren an die Kunsthochschule nach Dresden und habe die direkt bestanden, als ich noch in der 11. Klasse war. Und dann schob sich dieser Wunsch, Restaurierung zu studieren, an die erste Stelle, worüber ich heute natürlich sehr froh bin.
Es ist ja auch, so, dass Sie von 87 bis 92 in der damaligen DDR dann studiert haben und die Wende als Student miterlebt haben. Wie hat die politische Situation, wie hat das Ihr Studium beeinflusst?
Wir sind uns der Grenzen in diesem Land deutlich bewusst geworden, bis am Horizont gewissermaßen Perestroika und Glasnost und die neue Politik von Gorbatschow erkennbar wurden. Und wir sind dann in dieser Zeit mehrfach illegal in die damalige Sowjetunion im Sommer gereist und haben da wunderbare Erfahrungen machen können, sind durch den Kaukasus gewandert und am Baikalsee entlang und haben von diesem Aufschwung dieser Hoffnung profitiert und die mit nach Hause genommen, um dann Ende der 80er Jahre diese Ideen auch mit auf die Straße zu tragen, und haben als Studierende Plakate an der Dresdner Hochschule gemalt mit Perestroika und Glasnost Losungen und die dann auch am 1. Mai vorgetragen, was natürlich eine enorme politische Provokation war zu dieser Zeit und eine enorme Gratwanderung, die wir da auch beschritten haben. Es gab dann eine rasant schnelle Entwicklung, die ich hier, glaube ich, nicht nacherzählen musste, die zum Zusammenbruch dieser DDR führte, die mir dann natürlich einen enormen Freiraum offerierte, einen Gestaltungsspielraum noch in meinem Studium. Ich wurde dann auch zum Sprecher der Studierenden gewählt und war da Senatsmitglied, und es ging um die Neubesetzung der Professuren und so weiter. Und wir waren ständig mit dem Ministerium im Austausch um die Neugestaltung, um diesen Neuanfang. Und 1992 bin ich dann fertig geworden, die Welt stand offen und es war wunderbar, dann nach London gehen zu dürfen.
Wie hat Sie dann der weitere Weg an die TH Köln geführt zur Professur?
Nach dem Studium, wie gesagt, bin ich ein knappes Jahr nach London gegangen, habe da ein Internship an der Tate absolvieren dürfen. Das war wunderbar, da öffnete sich eine ganz neue Welt für mich. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine Freundin, heutige Frau, die in Mainz studierte, und in Düsseldorf wurde eine Stelle ausgeschrieben und es schien irgendwie naheliegend, den Abstand zu reduzieren. Und so habe ich mich gerne auf diese Stelle beworben und bin in Düsseldorf gelandet am Restaurierungszentrum. Und aus dieser Position heraus habe ich dann den Gedanken oder entwickelt, mich dann doch in Köln zu bewerben und den Sprung über den Rhein zu wagen.
Dann sind wir jetzt in der Professur angekommen, wo Sie ja auch einen Lehrauftrag haben. Welche Schwerpunkte sind Ihnen da besonders wichtig?
Ja, mein Schwerpunkt liegt dort nicht bei Cranach, sondern in der modernen und zeitgenössischen Kunst. Ja, und die stellt uns natürlich heute nochmal vor riesige Herausforderungen dahingehend, dass sie eben so unterschiedliche künstlerische Ideen beinhaltet hinsichtlich auch der Bewahrung relevanter Ideen. Da sind wir natürlich mit Phänomenen konfrontiert wie technischer Obsoleszenz, also dass neue Medien immer schneller ersetzt werden und wir größte Schwierigkeiten haben, diese Werke dann authentisch erfahrbar zu halten und dabei abwägen müssen, ob uns die zum Beispiel Funktionalität eines Werkes wichtiger erscheint als die historische Materialität. Erst wenn wir verstehen, worum es geht, was ist dem Künstler, der Künstlerin denn wirklich wichtig an diesem Werk, ja, dann können wir daraus ableiten, was eine sinnvolle Haltungsstrategie ist. Ja, und insofern erreichen wir da eine neue Dimension. Viele von diesen Künstlerinnen sind ja noch am Leben. Wir können sie kontaktieren, wir können mit ihnen darüber sprechen, anders als mit dem Lukas Cranach, wo wir mit aufwendiger Analysetechnik versuchen, ihn zu verstehen. Es ist hier so, dass wir natürlich kommunizieren können, und das kann auch dazu führen, dass die Studierenden Interviews mit den Künstlerinnen vorbereiten, entsprechende Fragen entwickeln und daraus dann auch ableiten, welche Methodik, welche Strategie ist denn angemessen?
Wir kommen fast zum Ende der Folge. Wir haben noch ein kurzes Spiel mit kurzen Fragen vorbereitet, die Sie dann im Optimalfall auch kurz beantworten können. Tupfen oder streichen?
Streichen.
Echthaar oder Kunsthaarpinsel?
Echt.
Öl oder Acryl?
Beides.
Der Ältere oder der Jüngere?
Beides.
Fälschung erkennen oder Echtheit bestätigen?
Erkennen.
Moderne oder zeitgenössische Kunst?
Beides.
Schule von Athen oder die Geburt der Venus?
Beides.
Okay, wir haben keine große Entscheidungsfreude. Aber abstrakte oder figurative Kunst?
Auch da kann ich mich nicht entscheiden. Beides ist begeistert mich.
Spachtel oder Pinsel?
Ja, Pinsel.
Wir haben tatsächlich noch eine Schätzfrage mitgebracht von der letzten Folge von Professor Utku. Und zwar fragt Professor Utku, wie viele Wochenmärkte gibt es in Köln?
150.
Es sind tatsächlich 66 Stück.
66, okay.
Und dann haben Sie noch eine Frage für uns vorbereitet, für den nächsten Gast.
Was schätzen Sie, wie dick ist Blattgold?
Stark. Gut, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für die großartige Folge heute, für die tollen Antworten und das interessante Gespräch. Und dann sehen wir uns auf dem Campus. Vielen Dank, Herr Heidenreich.
Ich danke Ihnen.